Deshalb sollen wir mit unserem Leben nicht in erster Linie uns selbst verherrlichen, sondern Gott. Und deshalb sind auch all die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, letztlich dazu da, ihn groß zu machen. Und das gilt deswegen auch für die Ehe. Und genauso gilt das für das Single-Sein. Beide Lebensentwürfe sind dafür da, Gott zu verherrlichen. Beides hat Gott geschaffen. In der Bibel stehen diese beiden Lebensformen deshalb nebeneinander. Besonders deutlich wird das bei Paulus. Wenn man ihn liest, könnte man fast den Eindruck bekommen, dass er das Single-Sein deutlich höher hebt als die Ehe. An anderen Stellen in der Bibel ist es dann wieder so ein bisschen die Gegenbewegung. Da wird die Ehe vielleicht einmal ein bisschen höher gehoben. Aber gerade das zeigt doch, beide Lebensformen können Gott ehren. Beide können zum Segen werden. Und deshalb sollten wir uns dafür hüten, die eine über die andere zu stellen, je nachdem ja auch, was unserer eigenen Lebenssituation und unseren persönlichen Vorlieben entspricht. Nun aber genug der Vorrede. Wir wollen gemeinsam auf das hören, was Paulus im 7. Kapitel des 1. Korintherbriefs schreibt. Und ich kann euch sagen, es ist ganz schön harter Tobak, aber wir werden uns da durchkämpfen und hoffentlich die ein oder andere Erkenntnis mit rausnehmen. Bevor wir das tun, möchte ich noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir öffnen jetzt unsere Herzen für dein Wort und wir sind gespannt, was du vorbereitet hast und wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst. Sende du uns deinen Geist und gib uns die Worte, die wir jetzt hören müssen und hilf uns, sie dann auch zu leben und umzusetzen. Amen. Ich möchte nicht den Text in einzelnen Abschnitten mit euch durchgehen und habe hier vorne euch immer die Abschnitte mitgebracht. Wir starten mit einer, ich lese Vers 1 und dann noch Vers 7 und 8. Nun aber dem, was ihr geschrieben habt. Es ist gut für einen Mann, keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau haben. Dann folgen ein paar aus, die wir uns später angucken werden. Dann Vers 7. Mir wäre es ja lieber, wenn alle Menschen so leben könnten. Doch jeder hat Gott seine eigene Gabe bekommen. Der eine diese, der andere jene. Den Ledigen und den Witwen sage ich, es ist gut, wenn sie wie ich unverheiratet bleiben. Ja, Paulus beginnt hier mit einem interessanten Halbsatz. Nun aber zu dem, was ihr geschrieben habt. Dadurch erfahren wir etwas über den Anlass des 1. Korintherbriefs. Die Gemeinde in Korinth, die hatte Paulus nämlich geschrieben, weil sie Fragen zu verschiedenen Themen hatte. Diese Formulierung, nun aber zu dem, was ihr geschrieben habt, die kommt noch häufiger im 1. Korintherbrief vor. Leider kennen wir diese Briefe nicht, die die Gemeinde an Paulus geschrieben hat, aber wir kennen Paulus' Antwort. Und aus dieser Antwort können wir so ein bisschen erschließen, was wohl die Fragen und die Probleme der Gemeinde in Korinth waren. Und ich würde sagen, hier ist es naheliegend zu vermuten, dass auch in der Gemeinde in Korinth es eine Diskussion darüber gab. Wer sind denn jetzt eigentlich die besseren Christen? Sind das die, die verheiratet sind, oder sind das die, die unverheiratet sind? Wer kann mit seinem Lebensentwurf Gott mehr die Ehre geben? Und außerdem scheint es Unsicherheiten über die Bedeutung der Ehe gegeben zu haben. Darauf kommen wir später nochmal ausführlicher zu sprechen. Hier aber hebt Paul erstmal das Single-Sein hervor. Er selbst lebt unverheiratet, vielleicht war er verheiratet, ist Witwer und ist überzeugt, dass Gott auf diese Weise am besten dienen kann. Er hat noch mehr Gedanken zum Single-Sein, die jetzt in diesem Abend nicht vorkommen, aber noch im weiteren Verlauf von Kapitel 7. Also wen das interessiert, unbedingt mal das ganze Kapitel lesen. Das ist wirklich spannend. Der Gedanke von Paulus ist relativ einfach. Wer nicht an eine Familie gebunden ist, der hat mehr Freiheit, sich von Gott senden zu lassen, wohin Gott möchte, dass er gesandt wird. Und wir denken an Paulus, seine Missionsreisen, die wären so sicherlich nicht möglich gewesen, wenn er Frau und Kinder gehabt hätte. Und auch wir kennen das, das ist überhaupt kein Vorwurf, aber wer Verantwortung für Ehepaare, Partner und Kinder trägt, der macht sich berechtigterweise Sorgen um ihre Zukunft. Und das kostet Zeit, Kraft und Aufmerksamkeit. Dann baut man vielleicht noch ein Haus oder macht noch irgendwelche anderen Dinge, die natürlich Kraft kosten. Und das ist ja auch gut und berechtigt, aber das ist bei Singles eben anders. Dadurch ist man nicht mehr in derselben Weise frei für andere Aufgaben im Reich Gottes. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass Paulus damit rechnet, dass Jesus ziemlich bald wiederkommt. Deshalb sagt er auch ein paar Verse später, die Zeit ist kurz. Und deshalb kommt es jetzt vor allem darauf an, das Evangelium zu verkünden, so wie Jesus es in seinem Missionsauftrag uns aufgetragen hat. Und vor diesem Hintergrund wollte er sich möglichst wenig an das Irdische binden. Und trotzdem weiß Paulus ja auch, dieser Weg des Single-Seins ist nicht jedem gegeben. Er nennt es ausdrücklich eine Gabe Gottes. Und ja, wir Menschen sehnen uns ja auch, der eine mehr und der andere weniger, nach Nähe, Gemeinschaft. Und deshalb braucht dieses Leben als Single auch besondere Selbstdisziplin und ist deswegen eine besondere Gabe und Berufung. Und trotzdem glaube ich, dass wir alle lernen sollten, allein leben zu können. Nicht, weil jeder Single bleiben soll, sondern weil Single sein kein Makel ist, kein Defizit. Es ist eine Chance. Leider vermitteln Gesellschaft und manchmal auch Gemeinde etwas anderes. Wo viele Familien sind, entsteht schnell der Eindruck, Single zu sein, ist noch nicht richtig angekommen sein. Und das ist gar nicht bewusst oder absichtlich, aber der Eindruck kann natürlich entstehen. Ich glaube aber sogar, dass es für eine spätere Ehe wichtig ist, zunächst das Single-Sein zu lernen. Mit mir selbst im Reinen zu sein und dann nicht meine ganzen Probleme und Sorgen in den Ehepartner zu projizieren. Ja, meine eigenen Stärken und Schwächen erstmal kennenzulernen und nicht von dem anderen die Erfüllung zu erwarten, die mir vielleicht noch fehlt. Und deshalb ist Single-Sein kein Makel, es ist eine Chance. Und die entscheidende Frage lautet, ergreife ich diese Chance und ehre Gott mit meinem Leben, mit meinem Single-Sein, ob es für eine kurze Zeit oder auch eine längere Zeit ist? Oder hadere ich ständig mit meiner Situation und erlebe sie als Makel? Und dann schließlich stellt sich natürlich auch an uns als Gemeinde die Frage, wie können wir auch Menschen unterstützen, die so einen Lebensentwurf wählen, die alleine leben. Wenn ihr dazu gute Ideen habt, kommt gern mal auf mich zu. Allein bei dieses Thema könnten wir eine ganze Predigt halten, aber Paulus hat auch viel mehr zu sagen, deshalb machen wir weiter mit Vers 2, 6. Ich lese mal Vers 1 mit dazu. Nun aber zu dem, was ihr geschrieben habt. Es ist gut für einen Mann, keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau zu haben. Aber dann besteht die Gefahr, in eine verbotene sexuelle Beziehung zu geraten. Deshalb soll jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll ihren Mann nicht zurückweisen. Nicht die Frau bestimmt über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso bestimmt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer ihr vereinbart das für eine bestimmte Zeit, um euch ganz dem Gebet zu widmen. Danach sollt ihr wieder zusammenkommen. Sonst besteht die Gefahr, dass der Satan euch durch eure Begierden auf die Probe stellt. Das meine ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Nun wendet sich Paulus also der Ehe zu. Und auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht so klingt, dass die Ehe für ihn nur die Lösung für diejenigen ist, die es halt nicht anders können, sehen wir doch, wenn wir genauer hinschauen, dass Paulus eigentlich die Ehe doch auch sehr wertschätzt. Auffällig ist vielleicht zunächst, wie gleichberechtigt er Mann und Frau sieht. Alle Anweisungen gelten für beide gleichermaßen. Er ist nicht müde, das Ganze nochmal zu formulieren, nur in der umgekehrten Reihenfolge. Ja, beide, Mann und Frau, tragen Verantwortung für das Gelingen ihrer Ehe. Und außerdem macht es deutlich, Sexualität, die gehört zur Ehe dazu. Sie ist nicht alles, aber sie ist ein wichtiger Teil. Vers 3, man zunächst vielleicht noch allgemein vernachlässigt euch nicht, also kümmert euch auch umeinander, bleibt im Gespräch, interessiert euch füreinander. Aber vermutlich denkt Paulus auch hier schon bereits an die eheliche Sexualität. Und ja, genauso wie die Ehe ein Bund ist, der ein Bundeszeichen hat, nämlich die Sexualität, sehen wir das ja schon in der ganzen Bibel. Immer da, wo es einen Bund gibt, gibt es auch ein Bundeszeichen. Wir haben den alten Bund, da ist das Bundeszeichen die Beschneidung. Wir haben den neuen Bund, da ist das Bundeszeichen die Taufe. Und wir haben den Bund der Ehe, dort ist das Bundeszeichen die Sexualität. Sie gehört nicht einfach nur zur Ehe dazu, sondern sie bringt den Ehebund erst so richtig zum Ausdruck. Sie ist der leibliche Ausdruck des Bundes, den Mann und Frau miteinander schließen. Hier werden zwei Menschen eins. Und deshalb kann Paulus sogar sagen, keiner verfügt mehr allein über seinen eigenen Körper, sondern beide gehören einander. Das funktioniert natürlich nur dort, wo wirklich tiefes Vertrauen herrscht. Dort, wo man überzeugt ist, dass der andere auch wirklich das Beste für einen will. Und hier begegnet das erste Mal, und wir werden es im Text gleich noch mehrfach sehen, ein Gedanke, der für das ganze Eheverständnis von Paulus entscheidend ist. Und der Gedanke, dass die Ehe ein Spiegelbild unserer Beziehung zu Gott ist. So wie ich in einer guten Ehe lernen darf, Kontrolle abzugeben, mich jemandem anderen anvertrauen darf und glaube, dass er mein Bestes sucht, genauso bin ich dazu auch in Nachfolge Jesu eingeladen. Wir geben unser Leben in Jesu Hände und vertrauen darauf, dass er es gut mit uns meint, dass er unser Bestes will. Ich weiß nicht, ob es unter euch Eheleuten verbreitet ist, den anderen durch Sexentzug zu bestrafen. Paulus sagt jedenfalls sehr deutlich, das ist kein legitimes Mittel, um Macht über den Ehepartner auszuüben. Nur aus einem Grund darf ein Ehepaar für eine Zeit bewusst auf Sexualität verzichten, um sich ganz auf das Gebet auszurichten. Das ist der Gedanke der Askese, also des freiwilligen Verzichts auf etwas Gutes, um sich eben eine Zeit lang ganz Gott zuwenden zu können. Aber auch das soll nur vorübergehend sein. Danach sollen Mann und Frau wieder zusammenkommen, denn gerade in der Sexualität erleben und erneuern sie den Bund, den sie miteinander und vor Gott geschlossen haben. Wo diese tiefe Gemeinschaft gelebt wird, hat auch Zwietracht keinen Platz. Es kommt wieder zusammen, was zusammengehört. Wir wenden uns dem nächsten Brecher zu, Vers 9 bis 11. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als sich in brennendem Verlangen zu verzehren. Für die Verheirateten habe ich eine klare Anweisung. Sie stammt nicht von mir, sondern vom Herrn. Eine Frau darf sich nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Wenn sie aber schon hat scheiden lassen, soll sie unverheiratet bleiben. Oder sie soll sich wieder mit ihrem Mann aussöhnen. Ebenso wenig darf ein Mann seine Frau fortschicken. Diese Verse fordern heraus. Wir würden vielleicht sofort widersprechen. Gibt es denn wirklich keinen Grund für eine Scheidung? Wie ist das mit Gewalt? Was ist mit Beziehungen, die zerstörerisch geworden sind? Soll ich wirklich nur eine einzige Chance bei der Partnerwahl haben? Um die Aussagen von Paulus hier zu verstehen, müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Paulus gibt hier nämlich gar nicht seine eigene Meinung wieder. Er greift Worte von Jesus auf. Und deswegen lautet die eigentliche Frage nicht, warum ist Paulus das so wichtig, sondern warum ist das Gott so wichtig? Wir haben am Anfang der Predigt gesagt, der Mensch lebt, um Gott zu verherrlichen. Und das gilt auch für die Ehe. Natürlich ehrt eine gute Ehe Gott dadurch, wie die Ehepartner miteinander umgehen und wie sie zum Segen für andere werden, wie sie ja anderen dienen und wie sie auch ja zum Licht werden für andere. Aber es geht noch tiefer, denn schon die Ehe an sich verherrlicht Gott. Warum? Weil sie mehr ist als eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Sie ist ein Abbild der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. An einer Ehe soll für alle sichtbar werden, wie Gott ist, wie sein Wesen sich in der Ehe, Konzept der Ehe widerspiegelt. Und vielleicht ist das sogar der tiefste und eigentliche Sinn der Ehe. Paulus entfaltet diesen Gedanken später im Epheserbrief, wenn er die Beziehung von Mann und Frau mit der Beziehung von Christus und seiner Gemeinde vergleicht. Und eigentlich zieht sich dieses Bild schon durch die ganze Bibel. Auch im Alten Testament wird ständig von Israel als der Ehefrau Gottes berichtet. Und deshalb ist es doch auch interessant, dass die Ehe ein Konzept ist, was nicht ewig besteht. Jesus sagt, dass die Ehe auf diese Welt, auf das Irdische begrenzt ist. Ja, im Himmel brauchen wir dieses Bild von Gott nicht mehr. Dann leben wir in einer unmittelbaren Gemeinschaft mit Jesus selbst. Und von hier aus werden dann auch die Worte über die Scheidung erst verständlich. Paulus verwendet spannenderweise hier das gleiche Wort, das er auch im Römerbrief benutzt, wenn er schreibt, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Das ist kein Zufall. So wie uns nichts, aber auch wirklich nichts von Gottes Liebe trennen kann, soll auch die Ehe nicht geschieden werden. So wie uns nichts scheiden kann von Gottes Liebe, soll auch die Ehe von Treue geprägt sein. In der Ehe wird Gottes Wesenseigenschaft der Treue sichtbar. Und Gott bleibt seinem Volk treu, obwohl das Volk immer wieder untreu ist und ihn verlässt. Er kündigt diesen Bund nicht auf. Er wirbt um sein Volk und er eröffnet ihnen immer wieder die Möglichkeit der Umkehr. Und genau deswegen soll auch eine zerbrochene Ehe nicht vorschnell endgültig abgeschlossen werden. Paulus möchte, dass Raum für Versöhnung offen bleibt. Und gleichzeitig erinnert das allein auch daran, dass wir noch nicht in einer vollendeten Welt Gottes leben. Ja, dass Beziehungen zerbrechen, das schmerzt. Und dieser Schmerz soll nicht einfach überdeckt und weggewischt werden. Nein, dieser Schmerz macht deutlich, dass unsere Welt Erlösung braucht. Ich vermute, dass dieser Blick auf die Ehe manchen von euch schwerfällt. Denn er richtet den Blick weg von meinen persönlichen Bedürfnissen hin zu einem größeren Plan Gottes mit der Ehe. Aber letztlich geht es um dieselbe Frage wie immer. Bin ich bereit, Jesus auch in diesem Bereich meines Lebens zu vertrauen? Das ist keine leichte Frage, aber es ist die Frage, die Jesus immer wieder an uns als seine Nachfolger stellt. Und gleichzeitig möchte ich auch eines noch ausdrücklich sagen. Diese Gedanken dürfen niemals dazu führen, dass wir den einzelnen Menschen aus dem Blick verlieren. Ja, es gibt Beziehungen, die so zerstört sind, dass ein Zusammenleben nicht mehr möglich ist. Solche Fälle brauchen dann keine pauschalen Antworten. Sie brauchen Seelsorge, sie brauchen Weisheit und sie brauchen ein vertrauliches Gespräch. Denn wir leben noch immer in einer gefallenen Welt. Beziehungen zerbrechen, das dürfen wir nicht leugnen. Aber wir sollten auch Gottes guten Maßstab nicht vorschnell aufgeben. Und noch ein letztes Thema. Den anderen sage ich etwas nicht vom Herrn. Hat ein Bruder eine Ehefrau, die nicht zum Glauben gekommen ist? Wenn sie bei ihm bleiben will, soll er sich vorschicken. Oder eine Frau, ein Ehemann, der nicht zum Glauben gekommen ist, wenn er bei ihr bleiben will, soll sie ihn nicht vorschicken. Denn der ungläubige Mann wird durch die Frau heilig. Und die ungläubige Frau wird durch den Bruder heilig. Sonst wären ja auch eure Kinder ein. Sie sind nun aber heilig. Wenn der Ungläubige sich jedoch scheiden lassen will, soll er das tun. In solchen Fällen ist der Bruder oder die Schwester nicht an die Ehe gebunden. Gott hat euch aber zu einem Leben in Frieden berufen. Denn woher willst du wissen, Frau, ob du deinen Mann rettest? Oder woher willst du wissen, Mann, ob du deine Frau rettest? Zum Schluss kommt Paulus, oder zum Schluss von unserer Predigt, wie gesagt, das Kapitel geht noch weiter, kommt Paulus noch auf ein weiteres sensibles Thema zu sprechen. Die Ehe zwischen Christen und Nichtchristen. Auffällig ist zunächst, dass Paulus hier anders formuliert als im vorherigen Abschnitt. Dort konnte er sich direkt auf Jesus berufen. Hier sagt er, das stammt nicht vom Herrn. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass die Worte, die jetzt kommen, weniger Autorität hätten. Es bedeutet lediglich, Jesus hat dazu nichts gesagt. Paulus macht hier also das, was gute Theologen immer tun. Er nimmt das, was Jesus gelehrt hat und denkt es weiter und wendet es auf einen neuen Fall an. Denn auch hier steht dieselbe Grundlage im Hintergrund. Die Ehe soll ein Bild der Beziehung zwischen Gott und den Menschen sein. Und deshalb unterscheidet Paulus ab zwischen einer Ehe, in der beide Christus nachfolgen, und einer Ehe, in der nur ein Partner gläubig ist. Man könnte sogar sagen, im eigentlichen Sinne erfüllt eine Ehe ihre Bestimmung nur dann, wenn beide Partner gemeinsam nach Gottes Willen leben. Nur dann kann die Ehe das widerspiegeln, wofür Gott die Ehe geschaffen hat, nämlich ihn zu verherrlichen. Und von hier aus wird auch verständlich, warum Paulus in einem solchen Fall aus Nichtchrist und Christ überhaupt eine Trennung möglich hält. Er denkt dabei an Ehen, die schon bestanden haben, bevor einer der beiden Partner Christ geworden ist. Genau diese Situation scheint in Korinth häufiger begegnet zu sein. Und nun stellte sich die Frage, soll ein Christ so eine Ehe weiterführen? Denn aus dem Alten Testament kannte man Fälle, in denen Ehen mit Andersgläubigen aufgelöst wurden, weil diese Menschen Israel von Gott wegführten. Paulus geht einen anderen Weg. Er sagt, solange der ungläubige Partner die Ehe weiterführen möchte und der Christ seinen Glauben leben kann, soll die Ehe bestehen bleiben. Denn diese Beziehung kann für den anderen zum Segen werden. Kommt es allerdings zu einem Prioritätenkonflikt, also wenn der Glaube an Jesus nicht mehr gelebt werden kann, dann gilt, Gott muss mehr gehorcht werden als den Menschen. Und in diesem Fall ist der gläubige Partner nicht verpflichtet, die Ehe um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Besonders erklärungsbedürftig ist meines Erachtens Vers 14, wo Paulus sagt, der ungläubige Partner werde durch den Gläubigen geheiligt. Was meint er damit? Er meint damit nicht, dass der andere automatisch gerettet ist. Paulus greift hier einen Gedanken aus dem Reinheitsverständnis der damaligen Zeit auf. Offenbar hat manche der Leute in Angst, dass die Unreinheit ihres ungläubigen Partners auf sie oder ihre Kinder abfärben könnte. Paulus spricht dem entschieden und sagt, nein, nicht das Böse steckt an, sondern das Gute. Gottes Heiligkeit ist stärker. Der gläubige Partner bringt Segen in die Beziehung hinein. Das bedeutet noch keine Rettung des anderen, aber es bedeutet, die Ehe ist nicht unrein und muss deshalb nicht aufgelöst werden. Ich glaube, man könnte Paulus' Position hier so zusammenfassen. Wenn du deinen Ehepartner frei wählen kannst, dann such dir einen Christen. Denn die Ehe ist kein Missionsprojekt, das ist nicht die eigentliche Bestimmung der Ehe. Wenn du aber bereits verheiratet bist und dein Partner nicht glaubt, dann musst du die Ehe nicht beenden. Im Gegenteil, bleibe, wenn es möglich ist. Vielleicht gebraucht Gott gerade dein Leben zum Segen für den anderen. Das war jetzt ein ganz schöner Ritt durch 1. Korinther 7. Es gäbe noch viel zu sagen, auch zu den Versen, die danach kommen. Und ich weiß nicht, wie es dir nach diesem Text geht. Ich finde, er hat einige schwierige Stellen, aber ich finde ihn auch schön. Denn Paulus spielt Ehe und Single-Sein hier nicht gegeneinander aus. Er fragt nicht, was ist besser, er fragt vielmehr, wie kann man Gott mit diesen beiden Lebensentwürfen dienen? Und deshalb lautet die entscheidende Frage nicht, bin ich verheiratet oder bin ich Single, sondern wie kann ich mit meinem Leben Christus verherrlichen? Für den einen geschieht das in einer treuen Ehe, den anderen in einem erfüllten Leben als Single. Beide sind zu einem kraftvollen Zeugnis für Gottes Liebe und seine Treue werden. Unsere Beziehungen sind es nie selbst. Sie sollen immer auf Gott hinweisen. Und wo das gelingt, wird durch unser Leben etwas vom Wesen Gottes sichtbar. Und dort, wo wir scheitern, gilt das Evangelium. Unsere Hoffnung gründet sich nicht auf perfekte Beziehungen. Sie gründet sich auf die Treue von Jesus Christus. Er bleibt seiner Gemeinde treu. Immer. Daran dürfen wir uns ein Vorbild nehmen. Ihm allein sei die Ehre in unseren Ehen, in unserem Single-Sein und mit unserem ganzen Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.